In manchen Ländern ist zum Beispiel Altersheim und Kindergarten zusammen, wo auch ältere Menschen dann, wo Kinder dann mit älteren Menschen Kontakt haben oder man Patenschaften hat. Das könnte man vielleicht in der digitalen Welt auch machen, dass man sagen, junge Menschen bringen einfach die Möglichkeiten Älteren bei oder dass wir mehr Apps schaffen, die auch für ältere Menschen interessant sind, anstatt dass die Älteren immer mehr in diese Jugendräume gehen, TikTok und Instagram, dass es vielleicht dann auch Social Media gibt, speziell für ältere Menschen oder. Da kann man auf jeden Fall mehr mitdenken. Ich habe immer so das Gefühl, in der analogen Welt vergessen wir oft die jungen Menschen und in der digitalen Welt vergessen wir sehr stark die älteren Menschen. So ein Gefühl habe ich. Wir exkludieren auch oft die älteren Menschen. In den normalen Social-Media-Räumen finden eigentlich ganz wenig Themen, die ältere Menschen betreffen, auch statt. So. Es gibt auch wenig Influencer, die älter sind oder. Und da sollte man vielleicht auch mal solche Dinge neu denken.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist die zweite Folge zum Thema Einsamkeit und Generationen. Und wenn ihr gut vorbereitet in diese Folge gehen möchtet, könnt ihr euch auch die vorhergehende Folge mit Diana Kindert anhören. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt sie auch hinterher hören oder auch gar nicht, wobei das hier nicht gern gesehen ist. Ja, also ihr solltet die schon auch hören und dann bekommt ihr ein Fleißbienchen in euer Poesiealbum geklebt, falls hier noch irgendjemand überhaupt folgen kann, wovon ich spreche. Gehen wir also lieber schnell ins Thema. Ich habe einen Gast, hurra! Er ist 1979 in Schwabmünchen geboren und lebt heute in Augsburg. Er studierte an der Hochschule Magdeburg-Stendal Rehabilitationspsychologie und schloss 2006 sein Studium mit dem Diplom ab. Er tritt öffentlich als Psychologe, Sachbuchautor und Generationenforscher auf und gründete 2017 gemeinsam mit seinem Bruder Hartwin das Institut für Generationenforschung in Augsburg. Er beschreibt seinen Arbeitsschwerpunkt als Untersuchung von Werten, Verhaltensmustern und Herausforderungen unterschiedlicher Generationen und deren Zusammenhang mit dem digitalen Wandel. Er ist Autor von Büchern wie Generation Z, Generation Alpha, Konflikt der Generation, Generation arbeitsunfähig und Generation lebensunfähig. Klingt für mich nach klassischer Feelgood-Literatur und ich freue mich somit auf Rüdiger Maas. Hallo.
Hallo, grüß dich, guten Morgen.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, möchte aber erstmal starten mit unserem berühmten Highlight der Woche. Hast du uns ein Ereignis mitgebracht, das dir positiv in Erinnerung geblieben ist?
Ja, wir haben bei uns im Institut, oder ich habe für mich entdeckt, wenn ich mit Mitarbeitern Themen bespreche, das haben wir jetzt angefangen, durch die Stadt zu laufen. Wir nehmen ein Thema mit, gehen dann spazieren, jetzt ist wieder Frühling und da können wir die Themen viel besser besprechen. Das ist eine halbe Stunde Spaziergang, gehen zurück und machen dann da weiter. Das habe ich für mich die Woche entdeckt und das werde ich beibehalten. Kann ich jedem empfehlen, ist eine tolle Sache.
Ja, total gut. Ich kenne es, wenn ich intensiv nachdenke, also ein kreatives Nachdenken, dann fange ich an, im Raum rumzulaufen.
Genau, und durch die Stadt laufen, bei schönem Wetter, ist eigentlich, man kann auch so ein Ziel sagen, komm, dann lass uns da ins Café sitzen, die Themen da besprechen, fand ich jetzt für mich eine ganz tolle Erkenntnis. Es ist ja eigentlich simpel, ne? Das ist ja nichts Weltbewegendes, aber das jetzt so fest zu installieren als festes Themen oder als festes Besprechungsform, das möchten wir bei uns beibehalten. Ja. Diese Woche haben wir das für uns entdeckt, ja.
Schöne Inspiration, kann man sich gut mitnehmen in seine eigene Lebensrealität und adaptieren. Gefällt mir gut. Meins hängt auch mit dem Wetter zusammen tatsächlich. Mein Highlight ist eine falsche oder eine schlechte Wettervorhersage. Nämlich, wenn man eigentlich sich eingestellt hat auf so einen grauen, verregneten Tag hier in Berlin und dann kommt aber die Sonne durch, schöner kann es nicht sein. So, man rechnet nicht damit und dann ist das besseres Wetter, als man dachte. Andersrum ist ein bisschen doof, aber so rum mag ich das sehr gerne.
Es kann einfach dann die Jacke ausziehen. Wenn man sie nicht dabei hat, ist blöd, ja?
Ja, genau, richtig. Man kann nicht immer alles dabei haben. Rüdiger, wie und warum wird man denn Generationenforscher?
Oh, also das Warum war, dass ich ich habe bestimmte Sachen nicht mehr verstanden. Und da gibt es so zwei Möglichkeiten. Als Allgäuer, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, da spricht man immer Sachen, die man nicht versteht, schlecht. So, ne? Dann sind immer die anderen schlecht und so weiter. Und als Psychologe versucht man aber solche Phänomene zu verstehen. Und irgendwann kam halt der Psychologe durch und ich habe mir damals so diese Datenlage, die es dazu gab, angeschaut und dachte mir, nee, daraus kann man eigentlich, die waren auch oft widersprüchlich, daraus kann man eigentlich das gar nicht sehen, aber dennoch war ich getrieben davon. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich einen Aufenthalt 10 Jahre davor in Japan hatte. Und in Japan damals, wenn man so 20 Jahre zurückdenkt, hatten die schon internetfähige Handys. Kita hießen die dort. Und ich fand es ganz faszinierend, wie fixiert die Menschen dort auf ihr Kita waren. Und dass das irgendwie ganz wichtig war, dass es immer dabei war. Warum? Weil die eben internetbasiert waren. Ich hatte ja nur so ein Monochrom-Handy, das man einmal in der Woche aufladen musste, ne? Das hat ja gar nicht funktioniert, aber das hatte auch nur zwei Farben und konnte gerade mal vibrieren, das war's. Aber die konnten halt sehr, sehr viel damit schon machen. Die konnten so auch Fernsehen damit und die konnten sich gegenseitig orten. Und das war eben ganz, ganz wichtig für die, dass dieses dabei war. Und ich habe gemerkt, die können sich gar nicht konzentrieren, wenn das nicht in der Nähe ist. Also das war ein großes Thema. Die hatten dann auch mal so ganz viele Anhänger da dran. Also das Kita war so der Lebensmittelpunkt. Und ich dachte mir, wenn so eine Erfindung jetzt auch nach Deutschland käme, endet das eine ganze Generation. Das ändert alles. So, und das wusste ich, oder das war mir, da war ich mir einfach ganz sicher. Und on top, als ich dann mich damals selbstständig gemacht habe nach dem Studium, hatte ich dann plötzlich Praktikanten, die ich nicht mehr einschätzen konnte. Und dann kamen eben diese zwei Dinge zusammen, also diese veränderte Wahrnehmung und diese Smartphone-Nutzung. Und da war ich mir ziemlich sicher, dass sich da was verändert. Und das wollte ich genauer wissen und habe dann quasi in Folge das Institut für Generationenforschung gegründet, wo wir eben sehr stark diese Dinge untersuchen. Und so kam das eben dazu. Und dass ich mich dann selber Generationenforscher genannt habe oder so, das war dann einfach eine Folge aus dem, was wir gemacht haben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es da den Werdegang gibt, dass man sowas macht. Ja. Oder ne, so einen klassischen Weg. Das hat mich einfach interessiert, ja.
Was hat denn dir die Gewissheit gegeben, dass das auch nach Deutschland kommt? Also klar, man kann sagen, eine technologische Entwicklung, die von diesem Ausmaß wird sich halt immer verbreiten, aber man könnte ja auch da sitzen und denken, ja, das bleibt hier bestimmt so ein japanisch-kulturelles Phänomen, irgendwie, das will ja in Deutschland niemand oder...
Naja, wir haben es beim Walkman gesehen, beim Gameboy, also all diese Dinge, klar, die wurden dann auch mitten in Amerika entwickelt, aber da war ich mir ziemlich sicher, dass das zu uns kommen wird, weil wir ja damals schon, als dieses Handy aufkam, schon gesehen haben, wie praktisch das ist, und ich habe mich immer gewundert, warum gibt es im Handy jetzt keinen Datenstick, warum kann man da keine Daten speichern, warum brauchen wir mehrere Devices, warum brauchen wir noch einen MP3-Player und ein Handy, und das hatten die alles in einem, und da dachte ich mir, nee, das ist so praktisch auf der einen Seite, aber auch so abhängig machend auf der anderen Seite. Das war mir da bewusst. Ich habe da den Kommilitone, hatte sein Ketai vergessen und konnte sich gar nicht mehr konzentrieren. Das kannte ich ja nicht. Ne? Ich kam ja, wenn man so wie aus Mittelalter mit meinem Handy. Aber da war ich mir einfach ganz sicher. Gibt manchmal so ein Gefühl, ne, wo ich sage, nee, das wird zu uns kommen. Und dann kam auch das Smartphone auf, das von Apple, das hat ja wieder anders funktioniert. Dann ist was ganz Interessantes passiert, dass das aufkam und die Japaner sofort umgeswitcht und das genommen. Weil die diese Kippfunktion so toll fanden. Also das hatten die nicht in ihrem Kita. Die hatten so einen Klapp, das war immer zum Klappen. Man hatte zwei Bildschirme, außen und innen, und man konnte da immer klappen. Und das war verhältnismäßig groß, aber immer recht schmal. Das war für die wichtig und das waren kein Touchscreen, sondern die hatten immer noch so normalen Thema. Aber diese Kippfunktion, da waren die total begeistert, dass man mit dem Smartphone damals kippen konnte und das Bild geht mit, und das wollten dann alle haben, und dann ist das halt passiert, ja.
Ja, und inzwischen kennen wir es alle und können uns alle gar kein Leben mehr ohne vorstellen.
Genau. Wir können uns kein Leben mehr ohne vorstellen, wir hatten aber ein Leben ohne, und die jungen Menschen halt nie. Ja. Das heißt, die haben tatsächlich keine Vorstellung davon, die müssen bei uns sehr, sehr viel Fantasie, um das aufzunehmen. Wenn man mal genau schaut, hatten junge Menschen nicht einmal ein Wochenende ohne Smartphone.
Mhm. Da sind wir auch gleich beim Thema, und ich würde mal einsteigen, nämlich das Einsamkeitsbarometer 2024. Das verweist nämlich auf Daten, nach denen sich 2022 jede sechste Person ab 18 häufig einsam fühlte. Und bei den 18- bis 29-Jährigen war es fast jede vierte Person. Das Statistische Bundesamt betont ebenfalls, dass junge Erwachsene die am stärksten betroffene Altersgruppe sind. Und wenn man auf das moderate Einsamkeitsempfinden schaut, dann ist es sogar bei 50% oder 51%. In der zeitlichen Betrachtung, und wir waren gerade bei der Entwicklung des Smartphones beispielsweise, werden wir tendenziell immer einsamer?
Das ist eine gute Frage. Wir lernen ja auch mit dem Smartphone mit der Zeit auch anders umzugehen. Also es ist ja nie so linear. Aber wir haben bei der Jugendkohorte, die du jetzt beschrieben hast, darauf gar nicht so geachtet. Also das war dann halt einfach, haben das alle genutzt, wir Erwachsenen fanden das einfach sehr effizient, wir konnten dann bestimmte Dinge machen und ich glaube, wir haben unterschätzt, dass junge Menschen, die mit groß werden, das als Lebens, als Teil des Lebens sehen. Also die haben ja quasi, wenn man so will, ein komplett fragmentiertes Leben. Die sind teilweise digital, teilweise analog, können alles sofort nachschauen, kommunizieren sehr viel darüber und dadurch sind halt viele Dinge halt effizienter über Smartphone zu machen und dadurch gehen andere Dinge, sind schlechter trainiert, Menschen anzusprechen, die nicht kennen, nach dem Weg zu fragen oder Leute anzurufen. Das muss ich ja alles nicht mehr machen. Und wir kennen noch solche Dinge, aber die Jungen halt nicht mehr. Und das hat eben so eine Folge. Und wir haben ja auch aktuell eine Studie zugemacht, die Jugendtrendstudie 2026. Und da haben wir belegen können, dass die sogenannte Generation Z oder die Jungen, um die es jetzt geht, tatsächlich die einsamste Kohorte oder Generation ist, die wir gerade haben in Deutschland. Viel einsamer auch als die älteren Menschen, wo zum Beispiel der Lebenspartner schon seit 10 Jahren tot ist, man alleine ist, man hat einfach nur noch diesen Sprengel an Menschen, die man eben so kennt. Aber dennoch haben diese Menschen gelernt, aus der Umgebung halt auch ihre Energie zu schöpfen, mit der Umgebung besser zu korrespondieren. Und wenn ich eben im Netz bin, nicht. Und wir konnten belegen, dass junge Menschen, die sehr lange im Netz sind, eine höhere Einsamkeit empfinden. Und auch, dass die Anzahl an Social-Media-Freunden das nicht kompensiert. Das heißt, Social Media ist in den meisten Fällen kein Substitut, kein Ersatz für etwas, was wir eigentlich in analogen Welt erleben müssen. Und wenn junge Menschen viele echte Begegnungen haben, physische Begegnungen, sich mit Menschen treffen, auch neue Menschen kennenlernen, dann ist da eben die Einsamkeit viel geringer. Und durch diese enorm hohe Nutzungsdauer der jungen Menschen gibt es halt immer weniger Möglichkeiten, sowas zu erleben. Das hängt dann schon alles so ein Stück zusammen. Das ist jetzt keine Kausalität, aber ein enger Zusammenhang. Und das muss man halt schon konstatieren, ja.
Ja, es heißt, es ist auch eine Art von mangelndem Urteilsvermögen. Was ist nur irgendein sozialer Kontakt? Also ja, ich habe da halt einen Kontakt. Und was ist wirklich eine tiefe, loyale Verbindung zu einem Menschen? Und das kommt uns abhanden oder es kommt einer jungen Generation abhanden, weil sie es gar nicht anders kennt?
Naja, ja, also das ist, also was uns hellhörig machen muss, ist, warum die Jungen gerade sich so einsam fühlen. Das sind jetzt mehrere Ebenen, die man auch bedienen kann. Also die erste ist natürlich, junge Menschen haben ja den größten Kontakt mit Gleichaltrigen. Also das heißt in der Schule, in Sportvereinen. Also es gibt eigentlich theoretisch viel mehr Anknüpfpunkte als bei älteren Menschen, die einfach da weniger Chance haben. So, und da ist schon erst verwunderlich, warum junge Menschen sich so einsam fühlen. Wir haben aber auch feststellen müssen in qualitativen Interviews, dass der Anspruch steigt. Also der Anspruch an, was ich für Freunde habe, wie viele Freunde ich habe, wie was sein muss, dass ich aber auch den Anspruch habe, mich einfach mal zurückziehen zu dürfen, Me-Time zu haben, Social Batteries sind ja alles neue Begriffe, die es damals in der Form so nicht gab. Das sind halt zwei Dinge, die halt auch noch zusammenkommen. Und dass wir Symptome nicht nur ernster nehmen, sondern manchmal sogar überinterpretieren. Also dass wir auch bestimmte Dinge halt einfach dadurch auch feinfühliger, und das ist ein sanft schmaler Grat, weil auf der einen Seite ist es ja super, dass wir das machen, auf der anderen Seite ist es halt ungünstig, wenn wir da halt Sachen reininterpretieren, die vielleicht so gar nicht da sind. Aber wenn man mal nochmal die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen genauer betrachtet, dann haben uns die meisten jungen Menschen gesagt, dass sie zum Beispiel nur einmal im Monat weggehen. So, und schauen wir uns das mal an, wie das in den 90ern noch war oder 80ern. Man hat ja immer das Gefühl, wenn man nicht weggeht, verpasst man was. Also wenn ich jetzt mal aus der Ich-Perspektive sprechen darf, wir sind tatsächlich von Montag bis Montag weggegangen. Jeden Abend ist man weggegangen, als das möglich war. Manchmal gab es auch nichts, dass man ewig weit gefahren, aber man hatte immer die Angst, was zu verpassen. Und es war auch nicht jeder Abend schön, es war auch nicht jeder Abend gut oder irgendwas, aber man hat immer das Gefühl, da muss ich sein. Klar ist man auch immer mit seinem Freundeskreis, aber man hat auch andere Menschen getroffen. So, das war einfach so unser Netzwerk, wenn man so will, unser erweitertes Netzwerk. Und junge Menschen haben gar nicht mehr das Bedürfnis. Die haben nicht das Bedürfnis, in der analogen Welt was zu verpassen. Das findet halt viel mehr in der digitalen Welt statt. Und die digitale Welt ist schon in einer gewissen Weise abstrakter. So ein digitaler Freund kann mir bestimmte Dinge halt einfach nicht geben. So eine digitale Umarmung fühlt sich einfach anders an. So wie ein digitales Feierabendbier einfach anders schmeckt. Das müssen wir einfach sagen. Wir sind ja keine digitalen Menschen. Wir sind ja immer noch soziale Wesen und brauchen auch die soziale Interaktion. Wenn ich das aber so nie trainiert habe und ich quasi nur meine Klasse kenne, Menschen aus dem Verein oder meine Freunde, dann oder gar nicht gewohnt bin, auf fremde Menschen zuzugehen, dann ist es natürlich auch was erstmal, wie gehe ich jetzt erstmal damit um, ne? Wie mache ich das? Wie mache ich das in einer neuen Stadt? Und das sind einfach Hürden, die erstmal viel schwieriger sind, weil da einfach weniger Training ist. Und das müssen wir halt auch ein Stück auch mit einpreisen, ne? In diese ganze Digitalisierungsdebatte. Mhm.
Und gleichzeitig geht man ja, glaube ich, auch dann in die Online-Räume, in die sozialen Medien, um genau dann einem eventuellen Einsamkeitsempfinden zu entgehen. Ne? Also das ist ja eine sehr ganz ambivalente Sache. Also ich werde da ja, ich kriege ja
das. Aber wir wissen nicht, ob es das tatsächlich wirklich kompensiert. Wir vermuten nämlich nicht. So, also man muss sich jetzt so von, viele junge Menschen haben jetzt auch ChatGPT als ständigen Begleiter, den ich immer fragen kann. Und er kann bis zu einem gewissen Grad, kann das entlastend sein, weil ich eine Antwort bekomme, aber es kann auch auf der anderen Seite, hat so ein, ja, wie so ein Doomscrolling, so Nachfragen kommen und ich kriege ja immer eine Antwort. So, und ich kann immer wieder nachbohren. Das kann ich auch nachts um zwei machen und das kann auch extrem viele junge Menschen verunsichern. So, wir lassen die eben mit solchen Möglichkeiten ein Stück allein in diesen Räumen. Und wenn wir uns zurückerinnern, als wir in der Jugend, da gibt es natürlich ganz viele auch Identitätsfragen, schwierige Fragen. Wir hatten nachts um zwei im Schnitt niemanden, den man fragen konnte. Da waren wir dann allein im Bett und mussten da irgendwie, klar, man ist mit Grübeln eingeschlafen. Man hat aber dann die Möglichkeit gehabt, dann am nächsten Tag reflektiert mit anderen darüber zu sprechen. So, und jetzt kann ich aber ad hoc jemanden fragen, in dem Fall einen Bot, der mir dann ad hoc Antworten gibt, die mehr oder weniger vielleicht hilfreich sein können, aber nicht in jedem Fall. Das ist einfach eine Veränderung und auch das müssen wir mit berücksichtigen. Und in anderen Worten, so ein Bot kann mir näher sein als ein physischer Mensch am Ende, weil ich dem halt einfach andere Fragen stellen kann, direktere Fragen. Ich sogar unterstelle dem eine objektivere Antwortmöglichkeit und meinen Freunden eine subjektivere und so weiter. Und das sind einfach Themen, die wir alle mit auf dem Schirm haben müssen, auch für die Zukunft. Ja.
Jetzt hast du es auch schon gesagt, also es ist eine Kausalität oder beziehungsweise ist es eben keine
Zwangsläufigkeit. Ja, ich wollte beschreiben, dass es eine Assoziation ist, keine Kausalität. Klar, wir sehen hohe Korrelationen, aber einen Kausalzusammenhang sehen wir natürlich nicht, weil es kann ja auch theoretisch jetzt sein, ne? Ich fühle mich total einsam und bin deswegen lange auf Social Media. Also wir wissen ja immer nie, wann das wo anfängt. Wir sehen nur, dass es sich sehr stark bedingt. Wir sehen nur Leute, die sehr viel auf Social Media sind, auch Leute, die sehr aktiv auf Social Media sind, haben dennoch ein extrem hohes Gefühl der Einsamkeit. Dadurch kann man folgern, dass auch die hohe Social-Media-Nutzung dem nicht entgegenwirkt. So, und wenn ich halt viele Social-Media-Freunde habe, bleiben die erstmal digital. Und wir sehen auch, dass junge Menschen gar nicht das Streben haben, diese digitalen Menschen auch analog zu treffen. Während wir älteren Menschen, ich zähle mich jetzt einfach mal zu den Älteren, weil wir, als wir mit Facebook in Berührung kamen, hatten wir in der Regel immer Menschen, die wir kannten als Freunde. Also es waren immer Leute, die wir aus unserer Vita her kannten. Auch mit dem hatte ich eine Ausbildung gemacht, mit dem habe ich studiert. Ach, der kommt aus meinem Ort oder wie auch immer. Ne? Also es war ja dann so ein Sammelstudium Menschen, die man zuerst analog getroffen hat und dann digital vernetzt. Und das ist ja heute genau umgekehrt. Also oder eigentlich nur noch digital. Das heißt, also ich habe viele Follower, aber ich weiß auch gar nicht, wer mir alles folgt. Keine Ahnung, habe dann 10.000 Follower als Beispiel. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Mir geht es eigentlich nur um bestimmte Sachen, Narrative zu setzen, aber die Interaktion nicht mehr. Und wenn die kritisch wird, dann blocke ich den lieber oder was auch immer. Also es ist einfach eine völlig andere Form von Austausch. Und wir sehen, dass dieser Austausch den meisten Menschen eben das nicht gibt, was sie eigentlich bräuchten, nämlich den physischen Austausch, den analogen Austausch.
Jetzt haben wir einerseits, also die Zahlen sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache. Wir haben auch im Zusammenhang mit der Pandemie haben wir eine starke Zunahme von psychischen Erkrankungen gesehen, ja, bei jungen Menschen. Die Einsamkeitsforschung spricht da auf der einen Seite eine eindeutige Sprache, auf der anderen Seite hatte ich neulich ein Gespräch hier mit Hannes Vincent Krause, der zum Thema Social Media forscht und der sagt, naja, die Forschungszahlen sind eigentlich noch überhaupt nicht, dass es irgendeine Evidenz gibt. Also da geht's auch so ein bisschen in so eine Tendenz, das ist die Evolution, das ist die Entwicklung und wir können noch gar nicht genau sagen, wo uns das hinführt und ob nicht die positiven Effekte von einer starken Social-Media-Nutzung beispielsweise sogar die negativen kompensieren. Also aus einer rein Forschungssicht meinte er, nichts Genaues weiß man nicht.
Ja, ich weiß, was er meint. Also es gibt natürlich auch positive Effekte, wenn ich das schaffe, in mein Leben zu integrieren. Aber wie viel sind es denn? Und wie viele positive Effekte gibt es denn wirklich? So, da werden dann immer so ein bisschen auch so Ausnahmen genannt oder jemand, der dann, keine Ahnung, keine Chance hat, sonst Interaktion zu haben oder ein Influencer und so weiter. Das ist so ein Thema, wir sehen aber in anderen Studien wiederum, wenn junge Menschen zum Beispiel ihr Smartphone weglegen oder dann gibt es ja Experimente, gibt es ja sehr viele Experimente, wo dann Schüler 2 Wochen ohne Smartphone interagieren müssen, dass es da durchaus extrem viel positive Effekte gibt. Weniger Reibung, bessere Schulnoten, Konzentration und so weiter und so fort. Also diese Dinge sehen wir auch und jetzt muss man halt aufpassen. Also Social Media ist ja nicht gleich Social Media. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Kanäle. Und mit dem Smartphone nutze ich ja nicht nur in Anführungszeichen Social Media, sondern eben auch andere Dinge, wie beschrieben im ChatGPT und Co. Deswegen, da muss man aufpassen. YouTube ist ja auch eine Form von Social Media und agiert eben völlig anders als TikTok und so. Das muss man schon ernst nehmen. Aber wenn wir so Umfragen, jetzt machen unsere aktuelle Umfrage, da hat etwa die Hälfte der jungen Menschen haben gesagt, sie wünschen sich, TikTok wäre nie erfunden worden. Das spricht jetzt nicht unbedingt für so einen positiven Vibe hinter TikTok. Etwa 50% sagen, sie wünschen sich eine Altersbeschränkung ab 16 und weitere 30 ab 18. Das spricht jetzt auch nicht für so extrem viele positive Effekte. Und ich finde, das müssen wir auch ein Stück ernst nehmen bei aller Social-Media-Euphorie, die es da immer so gibt. Und dahinter steckt ja immer eine Industrie, die die jungen Menschen oder insgesamt Menschen sehr lange auf Social-Media halten wollen. Wir haben diese ganzen Addictive-Design-Elemente. Wir sehen da eigentlich keine Positive-Design-Elemente, sondern eher Addictive-Design-Elemente, wie zum Beispiel das Infinity-Scrolling. Oder eben auch diese Themen, dass ich zum Beispiel nur noch Likes geben kann. Das heißt, es gibt quasi nur noch eine Form von entweder ignoriere ich oder ich Likes und so weiter. All diese Themen müssen wir schon auch ernster nehmen, als es eben viele machen.
Ja, auch da zeigen die Zahlen, dass nach Einführung des Like-Buttons dann nochmal extrem was sich verändert hat. Im Suchtverhalten von...
Ja, und die Ängste sind vor allem gestiegen. Sie müssen sich immer vorstellen, jetzt versetzen wir uns mal in so einen 14-, 15-Jährigen rein, ich lade da ein Bild hoch, das vielleicht langweilig ist oder wie auch immer, und ich habe so eine Vorstellung, dass da 200 Likes jetzt kommen und ich kriege nur 20. Und jetzt habe ich aber dennoch das Gefühl, für mich jetzt immer, ne, aus der Sicht des jungen Menschen, die ganze Welt sieht, dass ich keine Freunde habe. Die ganze Welt sieht, dass das Bild schlecht ist. Ich weiß aber nicht, wann ich es runternehmen muss, weil vielleicht kommt ja noch was. Versus, ich kriege anstatt 200 Likes 2000 Likes. Was ist denn jetzt passiert? So eine Art Dopaminkick nennt das die Social-Media-Hersteller. Was hat dieses Bild, was die anderen haben? Ich glaube, ich werde wieder so ein Bild posten und so weiter. Also wir haben da schon Algorithmen, die auch so ein Stück Verhalten mitsteuern. Und das wird man auch ernster nehmen. Es ist immer ganz schwer, dann zu sagen, ob das immer sofort die Auswirkungen hat oder wie resilient geht da jemand rein und so weiter und so fort. Wir sehen aber eine Steigerungsdauer bei bestimmten Bereichen. Es sind oft Mechanismen, die wir halt mit berücksichtigen müssen. Und wir sehen halt einfach auch ein Steigerungspotenzial. Wir sehen, dass die Algorithmen besser werden. Wir sehen halt einfach auch, dass das alles ein Stück gesteuert wird. Und wir sehen vor allem auch diese enormen Daten, die über Personen gesammelt werden. Und all diese Themen sprechen schon dafür, dass wir auch mal über eine Altersbeschränkung mehr intensiver nachdenken müssen, als wir es gerade machen. Und vor allem können ja junge Menschen alles konsumieren, was sie möchten. So, und das würden wir in einer analogen Welt nie erlauben. Wir würden ja nie erlauben, dass jemand eine Videothek, falls es das überhaupt noch gibt, reingeht mit 14 und sagt, ich hätte da gern irgendwie diesen Horrorfilm oder diesen Porno oder was auch immer. Aber das ist eben auch möglich. Und wir sehen eben das auch auf Social Media, dass das möglich ist, dass das eben nicht unterminiert wird so stark, ne, dass ich sage, ich bin erst 14 oder 15 und dürfte das eigentlich noch gar nicht konsumieren. Und was wir oft sehen, ist, dass sich auch die Informationen sehr stark verändert haben, was natürlich auch positive und negative Effekte hat. Aber wir müssen halt beides berücksichtigen. Und wenn es halt negative Effekte hat, dann muss man die halt auch ernst nehmen, ne? Dass zum Beispiel Berichterstattungen aus der Ich-Perspektive entstehen, ohne Filter, ohne alles, dass ich jetzt eine wirkliche Hinrichtung sehen kann oder und eben nicht wie bei uns. Und selten sage ich jetzt einfach mal Tagesschau, da geht immer hin und sagt, vor 3 Tagen ist das ein Butcher passiert. Also auch diese Themen muss man alles mit betrachten und da muss man mal abwägen, sind diese positiven Effekte wirklich so wichtig, dass wir diese negativen dann mit einpreisen oder eben umgekehrt. Und dann, klar, es ist der Zahn der Zeit, aber ich versuche das immer so zu erklären, die Autos werden auch immer besser. Aber dennoch darf ich mit 14 nicht Auto fahren. Es gibt halt einfach ein Alter, wann ich dann den Führerschein mache und den lerne ich dann. Ich lerne das Autofahren. Bei Social Media gibt es überhaupt kein Einlernen sozusagen. Ab einem gewissen Alter darf ich das machen, weil ich ja dann auch eine gewisse Verantwortung habe. Und wenn wir uns so ein Smartphone anschauen oder die Daten, was dann junge Menschen alles preisgeben können, was da gemacht ist, da braucht man auch in dem Bezug eine gewisse Reife. Und deswegen plädiere ich, dass wir diese Themen ein Stück ernster nehmen. Und ja, wir sehen da eine Assoziation zur Einsamkeit noch, das sollte man ernster nehmen.
Eigentlich ist es ja nicht so kompliziert, ne? Also, weil die Regeln, die in der analogen Welt existieren, die sind ja nicht ohne Grund da, und die zu transferieren in die digitale Welt macht ja eigentlich nur Sinn, wenn wir uns da so viel aufhalten. So, solange wie das politisch nicht stattfindet, solange müssen wir dann irgendwie gucken, wo wir die Resilienz herbekommen und uns eine Kompetenz aneignen. Und da wird es so schwierig, finde ich, weil das kann man ja von sehr jungen Menschen nicht erwarten, dass damit wird man ja nicht geboren.
So. Aber das müssten wir. Also wir müssten die jungen Menschen dann schon im Vorfeld auf die Digitalisierung vorbereiten. Wir stellen es jetzt einfach mal vor. In den 90ern wirst du geärgert in der Klasse. Das sind dann 3-4 Menschen, die einen dann so ärgern. Das sind überschaubare Zahlen. Man kann damit irgendwie umgehen. Notfalls könnte man auch die Klasse wechseln und so. Man kann so ein Szenario. Aber stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt 14 Jahre jung und habe das Gefühl, es sind 30.000 Menschen, die jetzt gerade einen Shitstorm über mich machen oder ein Bild wird von mir gedeepfaked oder wie auch immer. Das sind halt auch Ängste, die junge Menschen haben. Und da muss ich schon eine gewisse Resilienz oder eine starke Persönlichkeit haben, um dort auch ein Stück zu bestehen. Und wir sehen halt auch, dass viele junge Menschen sehr passiv konsumieren, weil sie einfach auch Angst haben, dass da halt einfach irgendwie zerrissen wird und so weiter. Wir sehen auch teilweise einen Trend, dass die jungen Menschen sagen, ich versuche jetzt bewusst Social Media einfach auch wieder zu ignorieren. Also auch das ist ein Thema. Also all diese Dinge sind erstmal nicht linear. Wir müssen da aufpassen und schauen. Und wir wissen ja auch nicht, welche App nächstes Jahr entwickelt wird, was die wieder mit sich bringt. Aber was wir mit einer hohen Sicherheit sagen können, es geht am Ende des Tages tatsächlich den Plattformen darum, Geld zu verdienen und nicht hier eine Wohltat zu begehen. Also das kann man schon sagen. Mhm. Was eine tolle Möglichkeit noch wäre, um da vielleicht auch mal eine kleine Lanze für Social Media zu brechen, wenn wir sowas schaffen, so Aktionen, von mir aus wie Pudding mit Gabel essen, die über Social Media sich verbreitet, aber die Menschen haben sich analog getroffen. Also wenn wir schaffen, dass Social Media Leute in der analogen Welt vernetzt oder Aktionen in der analogen Welt lostritt, dann ist es eine tolle Möglichkeit, weil wir über Grenzen hinweg oder über auch Stadtgrenzen oder Peergroup-Grenzen hinweg Leute da zusammenbringen können. Die One-Piece-Bewegung zum Beispiel in Madagaskar, Nepal und so weiter, die haben sich auch über Facebook mehr oder weniger koordiniert und hatten so die Möglichkeit, eine große Demonstration zu ermöglichen. Und haben dann auch geschafft, dass da teilweise Regierungen gestürzt wurden, Sachen sich verändert haben und so weiter. Also solche Effekte gibt es natürlich auch, um Gottes Willen. Das ist aber bewusster genutzt und nicht passiv, sondern aktiv. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Ja, wir sehen es bei der Klimabewegung auch, wo es sehr parallel stattfindet, wo trotzdem eben auch in den analogen Räumen der Aktionismus stattfindet. Okay, also der Reiz und der Pull-Faktor von Social Media, den kennen wir, glaube ich, generationenübergreifend alle. Welche Rolle spielt denn dann trotzdem die analoge Welt? Ist die vielleicht einfach nicht mehr so geil? Also ist es vielleicht auch so, dass man sagt, oder da erlebe ich aber irgendwie gar nicht die Loyalität, die mir versprochen wird, da erlebe ich gar nicht die Wirksamkeit beispielsweise. Also wir haben eine sehr junge Klimaschutzbewegung, deren Aktivismus verhallt, so die nicht aufgegriffen wird, diese Bewegung. Und das trübt natürlich das Wirksamkeitsempfinden bei jungen Menschen. Und vielleicht kommt es dann auch ein bisschen daher, dass man sagt, so, na dann kriege ich aber im Digitalraum mehr zurück, als ich irgendwie im Analogen bekomme. Ist das ein Faktor?
Naja, also wir dürfen jetzt wir müssen schauen, wie dichotom dürfen wir das jetzt sehen bei jungen Menschen, weil die ja in der analogen Welt auch immer mehr Smartphone dabei haben. Das heißt, die digitale Welt ist immer Teil von der analogen Lebenswirklichkeit heute. Und jetzt stellen wir uns mal vor, im Schnitt schauen so junge Menschen 90 Minuten TikTok an. Ich weiß ja gar nicht, ne, die bleiben manchmal auf Videos unter 0,3 Sekunden. Also es wird ja nur so gewischt. Manchmal bleibe ich länger hängen, manchmal bleibe ich auch bei traurigen oder extremen Sachen hängen. Was auch immer, die jungen Menschen haben in der Regel auch ein Gefühl dann danach, das eher negativ ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir dann unbedingt besser geht. Also das hat unsere Studie auch ergeben, dass da 70% gesagt haben, so nach dem Doomscrolling fühle ich mich eigentlich schlechter. Wie auch immer. Jetzt betrachte ich ja die analoge Welt anders. Ich habe ja jetzt einfach so eine Bespielung, wie schlimm alles läuft. Wir haben auch teilweise eine starke Polarisierung auf Social Media, die eigentlich in der analogen Welt gar nicht so stattfindet. Wenn wir uns analog begegnen, gehen wir ganz anders miteinander um. Wir gehen ein Stück vorsichtiger, respektvoller miteinander um, als in diesen anonymen Räumen ohne Klarnamen. Das muss man natürlich auch fairerweise sagen. Und das ist aber auch der Wirkraum, in den junge Menschen halt Informationen bekommen und Informationen ziehen. Und dadurch verändert sich natürlich auch die Sicht auf die analoge Welt. Und jetzt ist es natürlich schwieriger, Leute zu begegnen, Leute dann auf Augenhöhe oder mit ihnen zu diskutieren, wenn ich sehr stark halt auf Social Media halt in einer anderen Form agiere und so weiter. Deswegen sage ich, das bedingt sich schon stark auch gegenseitig. Und wenn wir jetzt uns mal so schauen, also wir sind uns eigentlich in Deutschland wesentlich einiger über viele, viele Themen, als uns Social Media suggeriert. In Social Media haben wir das Gefühl, oder wenn wir konsumieren, dass wir total gespalten sind. Wir haben nur noch Befürworter und Gegner. Aber bei vielen Punkten, sei es die Grundrechten, sei es wie wir miteinander umgehen und so weiter, sind wir uns eigentlich alle sehr ähnlich oder einig in einer gewissen Weise. Und das ist halt echt schade, dass wir alle jetzt so ein Gefühl haben. Und jetzt können wir uns mal vorstellen, wie ist es bei jungen Menschen, die quasi die Hauptinformationsquelle über Social Media, über Influencer oder wie auch immer bekommen. Und das müssen wir halt auch mit berücksichtigen. Und da gibt es viele positive Sachen. Es gibt viele tolle Influencer, die viele gute Informationen sehr gut aufbereiten. Aber es gibt halt auch die anderen Sachen. Und das müssen wir alles auf dem Schirm haben. Da müssen wir vielleicht auch ganzheitlich herangehen und vielleicht auch lernen, diese Themen besser in das Leben der jungen Menschen zu inkludieren, sodass sie mit diesen Dingen halt einfach auch besser die analoge Welt begegnen können. Das wäre eigentlich so eine Lösung. So, also ein Schritt zum Beispiel, eine Möglichkeit.
Ja. Wenn ich es richtig verstehe, also dann habe ich bei deinen Aussagen, klingt da auch so ein bisschen mit, dass du sagst, dass so jungen Menschen irgendwie auch eine Struktur und eine Frustrationstoleranz und eine Stabilität fehlt. Würdest du sagen, dass eine Folge davon dann auch ein Einsamkeitsempfinden sein kann?
Bestimmt. Also diese Unstrukturiertheit kommt ja auch sehr stark, dass ich halt auch immer wieder durch das Smartphone abgelenkt werde. Also das sehen wir ganz viel, dass jungen Menschen so eine Struktur fehlt, so ein Ablauf fehlt, es fehlen zu Hause Rituale, keine Ahnung, wenn beim Abendessen mal das Smartphone weglegen, Buchgeschichten kleinen Kindern vorlesen und so weiter. Das wird tatsächlich ein Stück zurück, aber so Strukturen sind vor allem für junge Menschen sehr wichtig im Alltag. Wir haben ja jetzt deutschlandweit auch Ganztagesschulen, das kann wieder so eine Struktur bringen, das ist wieder eine gute Sache, also das muss man auch sehen, also dass es dann viele Dinge geht und aber eben diese Smartphone-Nutzung läuft bei den meisten Menschen eben sehr stark unstrukturiert ab. Wenn wir das jetzt schaffen, zum Beispiel zu sagen, als Beispiel, wir machen von 13.30 Uhr bis 14 Uhr Smartphone-Time, da kann jeder das nutzen, da treffen sich dann alle digital und dann ab 14 Uhr nicht mehr. Das wäre zum Beispiel auch eine Form, wo man sagen könnte, da könnte man strukturiert in den Alltag integrieren. So, und dann habe ich auch nicht das Gefühl, was zu verpassen, weil ja alle zur gleichen Zeit rein müssen. Das ist jetzt einfach mal so in die Tüte gesprochen, aber da könnte man das schon auch nutzen. Oder dass man sagt, in China ist es ja auch so, dass ab einer gewissen Zeit bestimmte Dinge einfach nicht möglich sind.
So. Mhm. Ja. Okay, jetzt schauen wir da gerade eben sehr, weil das ja auch unser Hauptthema ist, auf die junge Generation. Trotzdem ist halt eben das Einsamkeitsempfinden bei der älteren Generation auch besonders stark ausgeprägt. Was sind denn die Parallelen?
Also bei den Best Agent war es noch vor ein paar Jahren so, dass nur die Hälfte überhaupt Social Media nutzt. Dort sieht es genau umgekehrt. Tatsächlich komplett umgekehrt. Die könnten über Social Media oder über die Digitalisierung sehr viel Kontakt mit anderen Menschen halten. Sie könnten Kontakt mit Menschen aufnehmen, die sie vielleicht schwerer erreichen können, weil sie vielleicht mittlerweile im Rollstuhl sitzen oder sich da, ne? Also da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo die digitale Welt den älteren Menschen ganz, ganz viel Hürden abnehmen könnte und die vielleicht, ne, die haben ja ein analoges Leben gehabt, aber jetzt könnten sie eben der digitalen Welt ganz, ganz viel nutzen, kompensieren, da machen. Und ich würde es mir komplett umgekehrt wünschen, dass die jungen Menschen ihre analoge Welt erleben und dann in die digitale Welt erst kommen, im sehr späten Alter, Anführungszeichen. Und bei den älteren Menschen, dass sie die digitalen Vorteile viel mehr für sich nutzen, weil da gibt es schon viele.
Das heißt, wir könnten eigentlich uns generationenübergreifend einander mehr so als Ressource begreifen und es wäre gut, wenn da mehr Austausch stattfindet?
Ja, es gibt in manchen Ländern ist zum Beispiel Altersheim und Kindergarten zusammen, wo man, wo auch ältere Menschen dann, wo Kinder dann mit älteren Menschen Kontakt haben oder man Patenschaften hat. Das könnte man vielleicht in der digitalen Welt auch machen, dass man sagen, junge Menschen bringen einfach die Möglichkeiten Eltern bei oder dass wir mehr Apps schaffen, die auch für ältere Menschen interessant sind, anstatt dass die Älteren immer mehr in diese Jugendräume gehen, TikTok und Instagram, dass es vielleicht dann auch Social Media gibt, speziell für ältere Menschen oder, da kann man auf jeden Fall mehr mitdenken. Ich habe immer so das Gefühl, in der analogen Welt vergessen wir oft die jungen Menschen und in der digitalen Welt vergessen wir sehr stark die älteren Menschen. So ein Gefühl habe ich. Wir exkludieren auch oft die älteren Menschen. In den normalen Social-Media-Räumen finden eigentlich ganz wenig Themen, die ältere Menschen betreffen, auch statt. So. Es gibt auch wenig Influencer, die älter sind oder. Und da sollte man vielleicht auch mal solche Dinge neu denken.
Ja, ist auf jeden Fall auch eine Lücke. Also so tatsächlich so die Altersinfluencer gibt es noch nicht so viele. Also hier und da gibt es so, aber vielleicht genau müssen die sich auch mehr trauen. So. Wo hakt es denn am meisten? Also sind es Dinge, die eigentlich halt politisch gesteuert werden müssten oder muss da mehr Engagement aus der Gesellschaft kommen? Was ist denn dein Eindruck?
Also wenn ich da immer so überlege, denke ich mir, es ist immer ganzheitlich. Ich bin immer so ein Freund, dass alle was machen. Also jeder erstmal selbst, was er machen kann. Also jeder kann ja selbst seinen Konsum reduzieren. Man kann den Großeltern bestimmte Dinge beibringen. Also jeder kann das erstmal selbst machen. Natürlich politisch könnte man eben diese Altersbeschränkung machen, die Aufklärung in der Schule, das könnte man machen. Und gesamtgesellschaftlich könnte man auch sagen, dass ältere Menschen einfach, also jetzt in dem Fall Eltern, mehr Vorbildfunktion nehmen. Ich muss nicht mein Kind für alles Mögliche fotografieren, ich muss auch nicht bei jedem Ausflug das Handy dabei haben. Also da könnten wir auch gesamtgesellschaftlich, also ich sehe da in allen Richtungen Handlungsbedarf.
Ja, Vorleben ist eigentlich immer ein ganz guter Ansatz, ne?
Finde ich schon, ja.
Ich kenne es auch viel, so Beschwerden von Eltern, die sich über den Konsum des Kindes beschweren und selber
auf dem Handy sind die ganze Zeit, genau.
Ist natürlich auch schwierig. Darf ich dich fragen, wie du das handhabst, deinen eigenen Konsum, deine eigene Screentime, wie bringst du da Struktur rein?
Tatsächlich, ich muss mich selber austricksen, indem ich das Handy komplett ausmache. Da merke ich, ist die Hürde ein bisschen schneller oder ich den Akku leer laufen lasse und dann bleibt das Handy am Sonntag einfach aus. Weil ich müsste dann erstmal aufladen, wieder anmachen und so weiter, dann ist dieser Reflex weg. Ich versuche dieses Reflexhafte zu unterminieren, also dass ich auch nicht reflexhaft sofort ein Bild von etwas mache. Dass das Handy nicht immer so reflexhaft sofort ergreifbar ist, dann versuche ich eben nicht alles zu ergoogeln oder ChatGPT oder wie auch immer zu fragen. Ich versuche solche Dinge stark zu unterdrücken. An der Stelle, klar bin ich auch arbeitsbedingt öfters am Smartphone, aber ich versuche zum Beispiel schon so Tage wie am Sonntag, dass es ausbleibt oder eben so versuche ich schon dann eben auch mich selbst auszutricksen, ja.
Mhm. Auch dazu gibt es eine Studie, die ich jetzt nicht genau benennen kann, aber es gibt ja so kleine Blocker und es hat sich eben gezeigt, dass allein, ich glaube, 7 Sekunden oder so, wenn du zum Beispiel Instagram öffnen möchtest und es dauert 7 Sekunden oder du musst 7 Sekunden warten, bis du es wirklich öffnest, weil du dann anfängst drüber nachzudenken, weshalb wollte ich es nochmal genau?
Ja, genau.
Oft einfach nur ein Impuls ist und dass das schon die Nutzung extrem reduziert.
Ja.
Also auch dafür gibt es Anwendungen inzwischen, ne, die man sich installieren kann.
Aber ja, man kann auch zum Beispiel Schwarz-Weiß-Bildschirm, indem man einfach Schwarz-Weiß macht, auch das unterdrückt so ein Stück bestimmte Themen, dass es halt auch nicht mehr so interessant wirkt. Also das kann man alles machen, aber es ist schon interessant, dass wir uns jetzt selber austricksen müssen, weil diese Suchtfaktoren so enorm sind. Und da kann man sich eben immer vorstellen, wie geht das jungen Menschen?
Ja. Ja, mein Gott, es ist in allen Bereichen so, ne? Alles, was süchtig macht, ist dann eben die Selbstdisziplin ganz schön schwer und man braucht unter Umständen halt Hilfsmittel, um dem zu entkommen.
Auf jeden Fall. Und wir wollen ja auch nicht mehr zurück. Also das ist ja auch ganz wichtig. Also wir müssen natürlich schon schauen, wie wir das so gut wie möglich alles integrieren, dass es halt für uns nicht schädlich, sondern ein Vorteil ist. Und deswegen sage ich, ältere Menschen nutzen ja oft diese Digitalisierung oft auch mehr aus Effizienzgründen. Also nicht immer so aus Entertainmentgründen, während junge Menschen von vornherein halt Smartphone und Co. eher als Entertainment nutzen. Gar nicht so sehr als Effizienzgründen. Und dann bin ich aber völlig anders auch sozialisiert mit diesen Dingen. Und das müssen wir da auch ein Stück berücksichtigen.
Ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du schon auch jemand, der ein Verbot auch befürworten würde?
Also eine Altersbeschränkung würde ich, ja genau, oder von mir aus auch Verbot, klingt immer so harsch, aber weil wir es dann allen Leuten leichter machen. Also weil wir sagen, okay, nimm mal an, wir würden es jetzt, die Tüte gesprochen, Social Media ist ab 18 verboten. oder bis 18, Entschuldigung, erst ab 18 darf ich es nutzen. Ich mache jetzt mal so 18 als drastisches Beispiel. Dann haben wir jetzt natürlich junge Menschen, die erstmal, denen fällt es jetzt schwer, von heute auf morgen das wegzulassen. Die werden es versuchen zu umgehen. Wir werden aber schaffen, dass die Nutzungsdauer dadurch weniger wird, weil es nicht mehr so leicht ist und weil es einfach weniger Räume gibt, wo ich es dann einfach auch sozial erwünscht machen darf. Weil in der Schule ist es verboten, wenn es ab 18 ist, dürfen die Lehrer sagen, Handy weg. Eltern dürfen es sagen und so weiter. So, ich auch auf der Straße und so weiter, kann man sich vorstellen. So. Die nächste Generation an jungen Menschen, die dann in das Smartphone-Alter käme, für die wäre es völlig normal, dass sie das Smartphone oder dass sie beim Smartphone eben nicht Social Media nutzen dürfen. So wie wir eben für uns was völlig normal erst mit 18 Auto fahren zu dürfen. So, und wir kamen ja gar nicht auf die Idee, wieso darf ich es nicht mit 14 machen. Konnte ja auch keiner richtig erklären, warum so. Und so könnte man das dann dahingehend schaffen. Wir verbieten ja auch andere süchtig machende Themen, Substanzen, wie zum Beispiel von mir als Alkohol, Nikotin, das ist ja auch altersbeschränkt.
Großbritannien hat gerade ein Rauchverbot eingeführt für, ich glaube, nach 2009 Geborene. Mhm. Und für, also lebenslang geltend. Also da wird einfach, da werden Zigaretten abgeschafft.
Wusste ich doch gar nicht, aber ist ja auch spannend. Aber das, sowas kann man schon machen. Und wir sind ja auch, wir Erwachsene sind ja auch verpflichtet, auch den Schutz, der Jugendschutz einfach. Klar haben auch junge Menschen einen Schutz auf Informationen und so weiter. Aber die müssen halt auch immer altersadäquat sein. Und das sehe ich halt momentan nicht. Wir könnten auch überlegen, ob man Social Media altersentsprechend macht, dass es quasi bestimmte Schutzmechanismen innerhalb von Social Media gibt, dass ich auf TikTok mit 16 oder 15 nur Content anschauen kann, der halt für mich geeignet ist. Auch darüber kann man überlegen, dass man da irgendwie eine Altersverifikation macht, die einfach gut ist. Das wird ja auch überlegt mit dem Digital mit dem Wallet,
Entschuldigung. Achso, ich hatte Digital Service Act.
Zum Beispiel dort auch, oder dass man einfach so eine digitale Altersverifizierung einführt und so weiter. Das ist alles denkbar und technisch schon längst möglich. Das kann man machen. Und da denken immer alle, oh, man kann es umgehen. Naja, ich kann auch heimlich rauchen, heimlich Alkohol trinken mit 14. Auch das ist möglich. Aber es ist halt heimlich und dadurch nicht mehr so leicht zugänglich, dadurch ein schwieriger. Und wenn wir sehen, dass junge Menschen, manche sind bis zu 10 Stunden auf Social Media und Co. Wenn wir dann schaffen, dass die nur noch 5 Stunden drauf sind, haben wir doch schon viel gewonnen.
Es wäre so gut, wenn man darüber konstruktiv die Köpfe zusammenstecken könnte, aber dafür wäre natürlich auch eine Kommunikation mit den Unternehmen, die diese Plattform betreiben, nötig. Und da gibt es wenig Bereitwilligkeit, sagen wir mal so.
Genau, da gibt es eine große Willkürlichkeit. Also ja, die haben irgendwie, dürfen die agieren. Das ist ja ganz spannend. Die dürfen auch beim Datenschutz und so weiter, man hat immer das Gefühl, die dürfen anders agieren wie andere Unternehmen.
Tja, wie kann das sein?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil die dann irgendwo, keine Ahnung, ich glaube, Facebook sitzt in Dublin oder wie auch immer, da, weil die einfach Nischen nutzen oder dann vielleicht auch das Kapital haben, dann solche Klagen auszuhalten und so weiter. Ich bin kein Jurist, das weiß ich nicht.
Die Zusammenhänge sind natürlich auch komplex, weil wir wissen auch, wenn in Europa etwas durchgesetzt wird, dann erhöht Trump die Zölle. Also das ist natürlich auch eine verrückte Vermischung von wirtschaftlichem, politischem,
absolut,
der man erstmal gerecht werden muss bei so einer Regelung. Und ich glaube und ich verstehe aus der Perspektive von jungen Menschen auch, dass sich das halt richtig scheiße anfühlt, wenn dann halt eben die Erwachsenen, die Älteren kommen und sagen so, nee, du darfst es jetzt nicht mehr. Und es wäre natürlich sehr viel schöner, wenn man, wie gesagt, dieses Verständnis erzeugt und das Bewusstsein. Aber das gelingt uns ja als ältere Menschen irgendwie nicht mal zu verstehen, was
ich habe aber das Gefühl, dass junge Menschen, dass der jungen Menschen oft bewusst ist als uns ältere Menschen, wie Social Media wirkt. Also ich habe schon das Gefühl, dass junge Menschen sich sehr, sehr bewusst sind, was da gerade passiert mit ihnen. Und deswegen sage ich, wir sollten das ernster nehmen. Mhm.
Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wie sorgst du für deine mentale Hygiene? Also Handynutzung ist das eine, aber also alles, was eine psychische Belastung ist, alles, was Belastungen sind, die sich auf die psychische Gesundheit auswirken können, und da spielt natürlich das Handy mit rein, aber auch alles andere, Workload und Belastung in der Familie und so, beschäftigt dich das und wie
geht's? Na klar, habe ich auch. Ich versuche es mit Sport zu kompensieren. Also ich versuche Sport zu machen. Das finde ich eigentlich, das hilft mir ganz gut. Kann ich, also ist ja jeder anders, ne? Aber bei mir ist es Sport, ja.
Okay, sehr gut. Hast du eine Strategie im Umgang?
Ja.
Und da lässt da was raus. Sehr gut. Rüdiger, das war sehr aufschlussreich. Das war sehr interessant. Vielen Dank dafür, für den Einblick.
Sehr gerne, Sven.
Wir enden immer noch mit etwas Musikalischem. Hast du einen Bezug zu Musik? Hast du einen Song,
ja,
den du gerne auf unsere Kopfsalat-Songs-Playlist?
Ich weiß, ich höre sehr viel Musik, aber ich höre jetzt nicht so die klassischen Radiomusik-Sachen, deswegen.
Sehr gut. Das ist uns ganz lieb, weil Radio kann ja das Radio machen. So, kommt dir ein Song in den Sinn, den du da gerne teilen würdest?
Ich höre eher so EBM, Gothic und solche Sachen. Ja, genau.
Du, alles was, wir sind für alles offen. Also alles, was nicht verfassungsrechtlich riff.
Könnt ein Lied von mir jetzt von Depeche Mode spielen. Das ist ja, dann, das passt dann. Gerne. Waiting for the Night, davor, kennst du das?
Sagt mir nichts. Depeche Mode sagen mir natürlich was, aber es ist kein Single-Track, deswegen.
Nee, das ist ein älteres Lied. Das ist ein älteres Lied, aber das könntet ihr spielen, ja?
Ja, super.
Waiting for the Night, ja.
Sehr gut, machen wir. Ich packe auch noch einen drauf. Ich packe Lust for Life von Iggy Pop drauf.
Sehr gut.
Weil er gerade wieder auf Tour ist und ich habe ein paar Aufnahmen gesehen. Und oh mein Gott, also es ist so zwischen Faszination darüber, wie er sich dann auch auf den Beinen hält und wie er so eine Show durchhält. Und weil er natürlich auch so eine Legende ist, Faszination und auch ein bisschen Sorge. Also,
der ist eine Schiene, immer so schräg da, gell?
Ja, genau. Er hat glaube ich, einen starken Hüftschaden.
Ja, es schaut so schräg aus.
Auch stark. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an einen Auftritt von ihm, wirklich in den 80ern auf dem Bizarre-Festival in der Waldbühne in Berlin. Und er rannte auf die Bühne noch, bevor seine Band soweit war. Die waren noch gar nicht da. Normalerweise kommt der Sänger als Letztes, so der Star. Aber er war so auf Adrenalin, dass er schon auf die Bühne gerannt kam und einmal quer rüber gerannt ist und in die Luft gesprungen ist. Und alle vier von sich gestreckt hat und einfach fürchterlich einfach hingeknallt ist, sodass das ganze Publikum wirklich so, oh mein Gott, er hat sich wehgetan, aber er war sofort wieder auf den Beinen und das war total egal. Also er sucht das auch und diese Energie ist wirklich sehr beeindruckend und Lust for Life, Lust aufs Leben ist eigentlich nie verkehrt, würde ich sagen. Rüdiger, dann bleibt uns beiden eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.